Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Es sind nur wenige Sekunden. Schüsse donnern am Samstag über die Wahlkampfveranstaltung der Republikaner. Donald Trump greift sich ans Ohr und geht zu Boden. Wenig später ist klar, es war ein Streifschuss. Mit blutigem Ohr, aber ansonsten wohlauf, wird Trump unter Jubel seiner Anhänger von der Bühne geführt. Die USA sind erschüttert über dieses historische Attentat, bis hin zum politischen Konkurrenten.
There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick.
Präsident Joe Biden fordert nun Einigkeit in den Vereinigten Staaten. Doch das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, dürfte die Stimmung dort nur noch weiter aufheizen.
Man kann das auch aus den Stellungnahmen, die es jetzt gibt, ein bisschen ablesen. Das Gewaltpotenzial im Land ist sicherlich nach wie vor hoch und wäre im Falle eines, unter Anführungszeichen, erfolgreichen Attentates schon sehr nah am Siedepunkt oder am Überkochen gewesen.
Wir sprechen heute über die Folgen des Attentats auf Donald Trump. Und wir schauen uns an, ob das Präsidentschaftsrennen in den USA damit schon besiegelt wurde. Manuel Escher, du bist Chef vom Dienst- und Außenpolitikredakteur hier beim Standard. Und ich weiß, du und deine KollegInnen habt dieses Wochenende sehr stark rotiert, nachdem am Samstagabend US-amerikanischer Zeit und Sonntag in der Früh unserer Zeit dieser Attentatsversuch an Donald Trump öffentlich geworden ist. Damit wir alle auf dem gleichen Nenner sind, beschreib uns bitte nochmal, was sich da in Pennsylvania in den USA abgespielt hat.
Ja, also Donald Trump hat eine seiner zahlreichen Wahlveranstaltungen abgehalten, wie sehr oft im Swing State Pennsylvania, eher im ländlichen Gebiet. Es sind jedenfalls tausende Besucherinnen und Besucher dort gewesen und haben gelauscht, wie er gerade seine Rede gehalten hat. Er war gerade in einem Absatz über die Migrationspolitik in den USA, als man plötzlich so nicht allzu laute, aber doch deutlich zu hörende Geräusche hört, so ein leises Knallen. Trump unterbricht seine Rede, man sieht, wie er sich zum Ohr greift und dann sehr schnell unter das Podium sinkt. Daraufhin stürmen Agenten des Secret Service auf die Bühne und umringen ihn. Wenig später steht Trump wieder auf, immer noch umgeben von den Agenten. Man sieht, dass er Blutspritzer im Gesicht hat, sein Ohr ist verletzt. Er gestikuliert aber zu seinen Anhängern, um zu zeigen, dass er im Wesentlichen unverletzt ist, reckt noch einmal die Faust in die Höhe. Von unten fotografieren alle möglichen anwesenden Fotojournalisten und es entsteht unter anderem dieses berühmte Foto von Trump, umgeben von ernst reinschauenden Beamten und Beamtinnen mit der Faust in der Höhe. Über ihm schwebt die amerikanische Flagge, die im Hintergrund der Bühne aufgehängt war. Ein Bild, das wir sicher noch oft sehen werden. Später erfährt man dann, dass zu diesem Zeitpunkt der Täter, der auf Trump und auch auf mehrere Personen im Publikum geschossen hat, schon tot war. Er ist von Agenten des Secret Service, die auf einem Scheunendach postiert waren, erschossen worden.
Und der Täter ebenso einige hundert Meter entfernt auf dem Dach von irgendeinem Gebäude hat dort gewartet, um eben auf Trump zu schießen.
Richtig, der Täter war auf einem anderen Scheunendach, das ein Stück weiter entfernt war.
Mhm. Wie du gerade schon erzählt hast, als ich am Sonntag zum ersten Mal dieses Video gesehen habe und diesen ersten Moment gesehen habe, wie Trump sich aufs Ohr greift, habe ich noch gedacht, ist das jetzt nur wegen den lauten Geräuschen? Also man hat da nicht wirklich in der ersten Sekunde mitbekommen, wie dramatisch diese Situation war. Wir wissen jetzt, der Täter hat Trump nicht direkt getroffen, aber er hat ihm am Ohr gestreift. Wie steht es jetzt 1,5 Tage danach um Trumps Gesundheit? Wie geht's ihm?
Ja, Trump ist seinen Aussagen nach, er hat sich ja Vertrauten gegenüber, die das dann an die Medien getragen haben, auch schon länger geäußert und auch in seinen Social-Media-Kanälen hat er sich geäußert. Er ist weitestgehend unverletzt. Er hat eben einen kleinen Verband um das Ohr, wo er eben getroffen wurde. Da dürfte auch ein kleines Stück fehlen, seinen Beschreibungen nach.
Mhm.
Und er hat ein paar Blessuren davon, dass die Secret Service-Agenten ihn zu Boden gedrückt haben. Was man natürlich nie weiß in solchen Fällen, das gilt für Trump wie für jeden anderen, der Opfer von so einem Gewaltverbrechen wird, ist, wie es weitergeht mit ihm, wie seine psychische Verfassung ist und ob er da Langzeitschäden davontragen wird.
Und wie du schon angesprochen hast, auch unter den ZuschauerInnen bei dieser Veranstaltung hat es Opfer gegeben. Einen Toten und zwei Verletzte, glaube ich, nach aktuellem Stand. Und auch da wird das Problem von psychischen Spätfolgen noch ein großes sein. Und Manuel, was seit Bekanntwerden des Attentats die ganzen USA beschäftigt, auch zu wilden Gerüchten schon geführt hat, ist die Frage, wer ist dieser Mann, der da auf Trump und seine Anhängerinnen geschossen hat? Und was war seine Motivation vor allem?
Wer es war, weiß man ganz genau. Es handelt sich um einen 20-Jährigen namens Thomas Matthew Crooks aus einem recht behütet aussehenden Vorort von Pittsburgh in Pennsylvania. Viel mehr weiß man dann auch schon nicht. Also es gibt Meldungen darüber, dass er im Alter von 17 rund um die Angelobung von Joe Biden einmal $15 an eine demokratische Organisation gespendet hat, die sich für Wählerinnenregistrierung einsetzt. Ein Jahr später, im Alter von 18, als er sich als Wähler registrieren hat lassen, hat er das dann allerdings als Republikaner getan. Es gibt einige Berichte von Mitschülerinnen und Mitschülern, die sich geäußert haben, die sagen, er war sicher eher ein Konservativer. Und vor allem heißt es, dass er Opfer von Mobbing war in der Schule, dass er immer alleine in der Cafeteria gesessen sei und für sein Verhalten und auch für sein Aussehen ausgelacht und ausgegrenzt wurde. Er soll auch in, wie es heißt, Jägerbekleidung in der Schule erschienen sein. Und was man auch weiß, ist, dass er offensichtlich ein beträchtliches Interesse an Schusswaffen gehabt haben soll. Da gibt es Aufnahmen, wo er in einem Club, wo man diese Waffen abfeuern kann, zu sehen ist. Weiteres weiß man nicht. Daraus ergibt sich natürlich auch, dass man über die Motive eher nur spekulieren kann derzeit. Es spricht jetzt aus dem, was die Bundespolizei, FBI, bis jetzt ausgewertet hat aus seinen sozialen Medien und von seinem Computer, offensichtlich nichts dafür, dass es ein ganz offensichtliches politisches Motiv gibt oder dass er sich politisch geäußert oder mit irgendjemandem ausgetauscht hat. Alles Weitere ist Spekulation. Man kann natürlich sagen, dass die Vermutungen und die Reaktion auf dieses Schussattentat so ausgefallen sind, als hätte es sich um ein politisch motiviertes Attentat gehandelt. Sowohl Demokraten als auch Republikaner haben danach gesagt, das ist nicht, wie wir sind. So sind die USA nicht. Wir tragen unsere politischen Auseinandersetzungen bei Wahlen aus und nicht mit Gewalt. Aber es bleibt natürlich dennoch möglich, dass das tatsächliche Motiv ein anderes war. Man darf auch nicht vergessen, Donald Trump ist ja nicht nur Politiker, sondern auch einfach einer der bekanntesten Männer der USA. Und es hat ja in der Vergangenheit auch schon Angriffe auf andere Celebrities gegeben, die auch nicht politisch motiviert waren. Und im Übrigen auch auf Politiker, zum Beispiel Ronald Reagan in den 80er Jahren. Da wollte der Attentäter einfach die Schauspielerin Jodie Foster beeindrucken.
Und die andere große Frage, die auch schon seit gestern die ganze Welt beschäftigt, ist die, wie der es denn überhaupt geschafft hat, so nah an Trump hinanzukommen. Vor allem auch auf ein Dach zu kommen mit direkter Sicht auf Donald Trump, wo doch Präsidentschaftskandidaten, Ex-Präsidenten und Präsidenten extrem gut beschützt werden. Hat da der Secret Service komplett versagt?
Ja, im Nachhinein sieht es ganz danach aus. Man muss zumindest sagen, der Secret Service muss sich zahlreiche Vorwürfe gefallen lassen und auch Nachforschungen. Wie das passiert sein kann, ist noch offen. Es ist natürlich so, dass das Veranstaltungen sind, die in den USA fast jeden Tag stattfinden im Wahlkampf und ein Fehler genügt für die Katastrophe. Was man weiß oder annimmt, ist, dass es im Secret Service drei verschiedene Bereiche gibt, die man identifiziert hat. Nämlich den nahen Bereich rund um den Kandidaten. Darum kümmern sich Agenten des Secret Service. Das sind zum Beispiel die, die dann auf die Bühne gestürmt sind. Mhm. Dann gibt es so einen mittleren Bereich, der betrifft so die Umgebung des Veranstaltungsfeldes. Da fällt wahrscheinlich auch dieses Gebäude rein, auf dem der Attentäter zu sehen war und von dem aus er geschossen hat. Und darum kümmert sich oft im Zusammenspiel mit dem Secret Service auch die lokale Polizei, die ist dann dafür zuständig, dass die Gebäude geräumt und gesichert sind. Da geht es nicht so sehr darum, dass man dann während der Veranstaltung hinschaut, sondern es soll sichergestellt sein, dass dort niemand sein kann. Dabei ist offensichtlich ein Fehler passiert. Und es gibt einen dritten Bereich, der weiter entfernt ist von der Bühne, 150 bis 200 Meter. Das ist der, den wahrscheinlich die Scharfschützen ursprünglich im Blick hatten. Man sieht das auch, es gibt ein Video, wo man sieht, dass diese Secret Service Scharfschützen, bevor sie den Täter dann erschießen, ihr Gewehr verstellen, nach unten stellen. Und das wird als Hinweis darauf gesehen, dass die wahrscheinlich einen weiter entfernten Bereich zunächst im Blick hatten. Wenn einmal so eine Person dort gesichtet wird, ist es eine Frage der Koordinierung und die, sagt man, ist zwischen den zwei verschiedenen Stellen, die dafür zuständig sind, dann auch nicht immer ganz einfach. Und die Secret Service Leute sind sich dann nicht immer ganz sicher, ob irgendwelche Bewegungen, die sie in diesem Umfeld wahrnehmen, jetzt Gefährdungen sind oder vielleicht auch andere Polizeikräfte.
Oh Manuel, es gibt doch sogar Meldungen, dass es Augenzeugen gegeben haben soll, die diesen Schützen schon im Vorhinein gesehen haben.
We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on.
Also Menschen, die diesen Attentäter im Vorhinein gesehen haben wollen und gewunken haben wollen, diesen Scharfschützen und so weiter.
Also die gab es ganz offensichtlich, da gibt es zahlreiche Zeugenaussagen. Es gibt auch ein Video.
I hope he's turning this way. Be careful, guys.
Wo man sieht, wie Menschen so auf dieses Dach schauen und hinzeigen und man sieht ihn auch da in Position kriechen. Das dürfte wahrscheinlich eines dieser Koordinationsprobleme gewesen sein. Man möchte natürlich da auch nicht einfach auf irgendjemanden schießen und am Ende war es dann ein tragischer Fehler. Und so dürfte der Fehler nach derzeitigem Stand dann zustande gekommen sein.
Manuel, was ich mir denke bei diesen ganzen Analysen, die man jetzt schon hört und vor allem bevor wir jetzt auch in die politische Analyse dann noch ganz tief eintauchen, das Ganze ist glimpflich ausgegangen, deswegen wird jetzt auch über Bilder und über Hintergründe schon geredet, aber nur um das nochmal klarzustellen, das was da am Samstag oder Sonntag je nach Zeitzone passiert ist, das war für Donald Trump und vor allem auch was dann akute Folgen für das ganze Land angegangen wäre, schon wirklich, wirklich verdammt knapp, oder?
Ja, also für ihn auf jeden Fall. Man muss sich nur vorstellen, auf diese Entfernung bräuchte nur die Windrichtung eine andere sein und die Kugel hätte ihn woanders treffen können oder er hätte auch seinen Kopf nicht gerade in dem Moment wegdrehen müssen und es wäre das gleiche tragische Ende gewesen. Für ihn war es unglaublich knapp und fürs Land wohl, wie du richtig sagst, auch. Die Reaktion seiner Anhängerinnen und Anhänger wäre, wenn da etwas Ernsteres passiert wäre, sicherlich dramatisch gewesen. Man kann das auch aus den Stellungnahmen, die es jetzt gibt, wahrscheinlich schon ein bisschen ablesen. Das Gewaltpotenzial im Land ist sicherlich nach wie vor hoch und wäre möglicherweise im Falle eines unter Anführungszeichen erfolgreichen Attentates schon sehr nah am Siedepunkt oder am Überkochen gewesen.
Manuel, du hast vorher schon angesprochen, dass Donald Trump kurz nach diesem versuchten Attentat seinen Secret Service-Leuten schon gesagt hat, wartet, ich muss noch kurz bei meinen Anhängerinnen bleiben. Er hat mehr oder weniger posiert, obwohl seine Sicherheitsleute ihn sehr gerne in Sicherheit gebracht hätten. Man hatte nicht gewusst, ob es noch andere mögliche Attentäter gibt zu der Zeit. Wie wird sich denn das jetzt alles noch auf den Wahlkampf von Donald Trump auswirken?
Naja, man muss vielleicht nochmal vorausschicken, dass Trump natürlich nach wie vor in erster Linie Opfer dieses Geschehens ist. Es wurde auf ihn geschossen. Das will man mit Sicherheit niemandem wünschen und das hätte er sich sicherlich auch für sich nicht gewünscht. Jetzt ist das Resultat natürlich da. Es ist wohl schon so, dass da demokratische Politikerinnen und Politiker in ihrer Argumentation und mit ihren Angriffen auf Donald Trump, auch wenn das berechtigte Punkte zu seiner Politik sind, in Bedrängnis geraten werden und es ist natürlich auch seine Möglichkeit, vor dem Parteitag in Milwaukee, der ja am Montag beginnt und sich am Dienstag fortsetzt, Botschaften zu setzen. Es schauen jetzt alle auf ihn, er wird dort sprechen am Dienstag. Es ist nicht auszuschließen, dass er auch am Montag schon was sagt, aber die große Rede ist für den Dienstag geplant und was er dort sagt, wird jedenfalls großen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Wahlkampfs haben und auch darauf, wie ihn die Menschen in den USA dann in den nächsten Monaten wahrnehmen. Und was er dort sagen wird, das ist eben nach wie vor offen. Er hat angedeutet in zwei Gesprächen, die Berater dann in der New York Post und im Washington Examiner wiedergegeben haben, dass er seine Rede deutlich umschreiben wird. Er sagt selbst von sich, er glaubt, dass das mit entweder Glück oder Gottes Einfluss zustande gekommen ist, dass er das überlebt hat. Vertraute berichten, dass er durchaus auch in religiösen Tönen davon spricht, so wie auch viele Anhängerinnen und Anhänger das möglicherweise sehen, vor allem die, die ohnehin aus dem evangelikalen Spektrum kommen. Und die ersten Anzeichen, die Trump von sich gegeben hat in diesem Zusammenhang, sind, dass er seine sehr angriffige Rede, die er geplant hatte, jetzt in Richtung Einigkeit in den USA und das Land vereinigen, umschreiben wird, was auch umfragetechnisch wahrscheinlich zu seinem Vorteil sein dürfte. Unabhängig davon, ob es seiner Überzeugung entspricht, wovon durchaus momentan auch auszugehen sein kann.
Wird denn Trumps größter Konkurrent, wird Joe Biden, auf dieses versuchte Attentat reagiert? Lenkt das jetzt vielleicht auch den Fokus weg von dieser sehr großen Diskussion um Bidens Alter und um seine schlechte Performance bei einer TV-Diskussion vor kurzem?
Naja, für Biden ist es einerseits eine schwierige Situation, weil natürlich seine Anhängerinnen und Anhänger damit in Verbindung gebracht werden, eine Stimmung geschaffen zu haben, in der das passiert sein kann. Andererseits ist es für ihn auch nicht ganz so schlecht, wenn er die Chance denn nützt, weil er ja auch jetzt die Möglichkeit hat, mehrmals täglich aufzutreten und gerade in der aktuellen Situation, in der er ja sehr umstritten ist, kann er Präsenz zeigen und kann zeigen, dass er solchen Situationen gewachsen ist. Er hat 2 Pressekonferenzen gegeben, er hat eine Rede an die Nation aus dem Oval Office gehalten, erst die 3. seiner Amtszeit, das kommt nur bei sehr schwerwiegenden Ereignissen vor.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we're fellow Americans.
Wo er auch die Einigkeit zum Thema gemacht hat und wo er auch eindeutig gegen politische Gewalt Stellung genommen hat. Wie genau das jetzt sich für ihn weiter darstellt, ist wahrscheinlich auch noch offen. Es ist jetzt nicht so, dass diese Auftritte völlig alle Zweifel über ihn ausgelöscht hätten. Er wirkt so, wie er eben zunehmend immer wirkt. Nicht ganz so ratlos und langsam wie in der Debatte, aber die Sprache ist doch auch etwas verschliffen. Dafür, dass die Rede aus dem Oval Office wohl nicht spontan gehalten, sondern abgelesen war, ist sie auch nicht wahnsinnig flüssig dahergekommen. Die Zweifel an Joe Biden bleiben sicher bestehen, aber er hat wohl eine Atempause, weil die Diskussionen um ihn jetzt gerade nicht gut stattfinden können. Das lehnen auch viele Demokratinnen und Demokraten ab, die ihn kritisch sehen. Das wäre im Moment schwierig. Und die Zeit läuft aus. Auch der Parteitag der Demokraten kommt. Und wenn der vorbei ist, dann ist Biden nominiert.
Also zusammenfassend, was die politischen Auswirkungen angeht, da hat man jetzt teilweise wirklich Stimmen gehört in Kommentaren in amerikanischen Medien, die so quasi gesagt haben, durch diesen mehr oder weniger Märtyrerstatus, den Donald Trump auch durch diese vielen Bilder jetzt bekommen hat und dadurch, dass es jetzt durch die weglaufende Zeit auch unwahrscheinlicher wird, dass Joe Biden noch zugunsten eines anderen demokratischen Kandidaten weicht, meinen viele, dass dieses Ereignis, so unerwartet und dramatisch es war, den Wahlkampf mehr oder weniger schon besiegelt hat, dass der Sieg von Donald Trump bei den Wahlen jetzt mehr oder weniger schon unaufhaltsam ist. Siehst du das auch so?
Nein, ich sehe das nicht so. Es sind noch 4 Monate lang Zeit im Wahlkampf. Wir haben mehrfach jetzt gesehen, dass allerhand unwahrscheinliche Dinge durchaus passieren können. Es hat sich auch bei früheren ähnlichen Ereignissen gezeigt. Es gibt jetzt nicht massiv viele Beispiele dafür, aber das Attentat auf Reagan ist zum Beispiel eines, dass Kandidaten nach solchen Angriffen durchaus an Sympathie gewinnen, einige Zeit lang. Das spiegelt sich in Umfragen einerseits deswegen, weil es der tatsächlichen Überzeugung der Menschen entspricht und andererseits auch deshalb, weil sich Republikaner natürlich jetzt begeistert zu Trump bekennen, währenddessen kritische Anhängerinnen und Anhänger der Demokraten vielleicht eher mit ihrer Meinung derzeit hinter dem Berg halten werden. Und das wird sicherlich dazu führen, dass Trump jetzt in Umfragen in den kommenden Tagen, vor allem auch nach der Rede, die er dann am Dienstag halten wird, deutlich davon ziehen wird. Es ist auch grundsätzlich so, dass Trump ja ohnehin schon seit Monaten eher den Vorteil genießt in den Umfragen. Das war vor der Debatte so, das war nach der Debatte so, die für Biden so schlecht gelaufen ist. Das wird er sicher jetzt ausbauen. Aber ob die Wählerinnen und Wähler in 4 Monaten ihre Entscheidung noch von dem, was uns jetzt so aktuell und groß erscheint, vollständig abhängig machen oder ob dann nicht doch auch Sachthemen, die vielleicht viele anders sehen als Trump, wieder aufs Tapet kommen, das weiß man nicht. Und es hängt auch natürlich vieles davon ab, wie Trump selbst jetzt tatsächlich reagiert, ob er diesen einigenden Ton durchhalten kann und auch, ob er seine Anhänger und MitstreiterInnen in der Republikanischen Partei so unter Kontrolle hat, dass sie da mitgehen. Sollten da wieder radikalere Töne zu hören sein, werden viele diese Einigkeitsmessage nicht glauben und sich auch schnell wieder daran erinnern, wieso sie nicht für Donald Trump wählen würden.
Und das hängt auch davon ab, ob Joe Biden jetzt eben diese Situation ausnutzt, um eben im Rennen zu bleiben und nicht zurückzutreten.
Richtig, es kann sich da auch natürlich viel ändern. Auch eine neue Kandidatin wahrscheinlicher oder Kandidat für die Demokraten würde die Situation sicherlich drehen und würde auch die Medienaufmerksamkeit wieder verschieben.
Manuel, jetzt ist die politische Stimmung in den USA ja sowieso schon extrem aufgeheizt gewesen. Wir haben da in den letzten Jahren schon sehr viele extreme Ereignisse gesehen. Wir haben den Sturm aufs Kapitol gesehen, der sehr brutal war. Jetzt haben wir ein Attentat auf einen Präsidentschaftskandidaten gesehen. Was denkst du, wie das noch weitergehen wird? Wird die Stimmung immer noch weiter aufkochen? Wird das immer noch schlimmer in den nächsten, ich glaube, es sind noch 4 Monate bis zur US-Wahl?
Ja, auch da hängt viel davon ab, wie die Politikerinnen und Politiker auch unterhalb der Ebene von Trump und Biden jetzt reagieren. Es wird wahrscheinlich nicht so bleiben, dass diese Einigkeitsstimmung jetzt bis November durchgezogen werden kann. Es geht ja schließlich tatsächlich um viel. Es sind, auch wenn man von harten Beschreibungen der Situation jetzt zurückschreckt, trotzdem zwei völlig unterschiedliche Entwürfe dessen, wie es im Land und auch international weitergehen soll. Da prallen einfach so unterschiedliche Ansichten aufeinander, dass man sich schwer vorstellen kann, dass da nicht früher oder später wieder die Emotionen hochkochen. Und dann wird natürlich dieses versuchte Attentat sicherlich zusätzlichen Treibstoff liefern, um die Diskussion möglicherweise auch entgleiten lassen zu können. Also wir werden uns wohl auf 4 turbulente Monate gefasst machen müssen.
Dramatische Szene in einem ohnehin schon historischen Wahlkampf. Manuel Escher, vielen Dank für die Analyse.
Danke für die Einladung.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allem anderen, was Sie zum Weltgeschehen wissen müssen. Unter anderem sprechen wir darüber, ob die Justiz in Österreich nun beeinflusst wird oder nicht. Und natürlich über das Fußballspiel gestern. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Apple Podcasts, Spotify oder wo auch sonst, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie uns außerdem sehr weiter, also vielen Dank dafür. Jetzt dranbleiben, es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der österreichischen Justiz gab es in der Vergangenheit vielfach Interventionen und Informationsabfluss. Dieses vernichtende Urteil hat eine hochkarätig besetzte Kommission festgestellt, nachdem der verstorbene Christian Pilnacek in einer geheimen Audioaufnahme entsprechende Vorwürfe in den Raum gestellt hat. Laut der Kommission wäre das österreichische Justizsystem zwar ein gutes, in Einzelfällen wäre aber eine sogenannte Zwei-Klassen-Justiz zu beobachten, wo prominente Menschen das durchsetzen können, was sie wollen. Christian Pilnacek wurde in seiner Zeit als Justizsektionschef auch als Schattenjustizminister bezeichnet. Kurz nach seinem überraschenden Tod im Jahr 2023 kam seine folgenreiche Audioaufnahme an die Öffentlichkeit. Zweitens, auch in Wien sollen am vergangenen Wochenende Schüsse gefallen sein, nämlich auf dem Ippenplatz in Wien-Otterkring. Am Sonntagabend hat die Wiener Polizei von dort einen Großeinsatz gemeldet. Es würde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen geben. Es sollen Schusswaffen, möglicherweise auch Messer und Drogen im Spiel gewesen sein. Schlussendlich wurden 2 am Streit beteiligte Personen schwer verletzt. Sie sind aber nicht in Lebensgefahr und sollen nun zeitnah verhört werden. Weitere Verletzte hat es zum Glück nicht gegeben, vor allem nicht unter den vielen Unbeteiligten, die in den vielen Lokalen am Ippenplatz das EM-Finale verfolgt haben. Und apropos EM-Finale, drittens, am Ende war es nicht Football is coming home, sondern Viva España. Mit 2:1 haben die Spanier im Finale der Fußball-Euro der Männer gegen England gewonnen. Zwar hat das englische Team rund um Trainer Gareth Southgate eine ihrer besseren Leistungen dieses Turniers geliefert, am Ende waren die Lions aber doch zu defensiv und die Spanier rund um ihre Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams haben sich nach den meisten Analysen doch verdient durchgesetzt. Was bleibt also übrig von der Euro 2024? Ein größtenteils reibungsfrei organisiertes Turnier in Deutschland, wenn man von der Deutschen Bahn absieht, und natürlich ein viel zu frühes Ausscheiden des österreichischen Teams. Mehr Analysen zur Fußball-EM und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria. Der beschäftigt sich in der aktuellen Folge mit dem Fall der Antons, einer Art Jugendbande in Wien-Favoriten, die mehr oder weniger systematisch junge Mädchen missbraucht haben sollen. Wie es zur Extremisierung von jungen Menschen kommt und wie man sie da wieder rausbringen kann, hören Sie in Inside Austria überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. In dieser Folge haben Sie Audiozitate gehört von der New York Times und von der BBC sowie von TMZ. Das sind amerikanische und britische Medien. In dieser Folge von Thema des Tages hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.